Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Ja, zu Beginn meiner Frankentour treffe ich heute Martin Kössler. Martin Kössler ist Inhaber der K&U Weinhalle in Nürnberg und gehört mit zu den wichtigsten und wortgewaltigsten Weinhändlern in Deutschland. Also er gehört zu jenen, die die Stimme erheben und eine ganz klare Position im Markt haben. Martin, du hast dafür ein Motto gewählt vor einiger Zeit, das heißt Wein radikal anders. Was meinst du damit?
Klingt natürlich zunächst mal böse oder irgendwie negativ oder ausgrenzend, radikal. So ist es aber gar nicht gemeint, sondern das meint, dass wir einfach uns selbst radikal anders begreifen, jetzt in den Kontakten zum Winzern, in den Kontakten zum Kunden, aber auch programmatisch. Also ich will damit ausdrücken, dass wir wieder ein Weinhandel sind, der ein Konzept verfolgt. Heute, wenn ich jetzt mal so in Facebook gehe, dann lese ich immer so wieder, es wird geschimpft über die Spontanvergärung. Als wir vor 25 Jahren das Thema aufgebracht haben als Unterscheidungsmerkmal, war das ja was ganz Neues. Mhm. Ne? Also ich habe einfach gemerkt, warum schmecken Weine aus den 30er Jahren frischer als die aus den 70ern? Und dann habe ich mich damit beschäftigt, als Chemiker, der ich bin, und kam dann halt tatsächlich auf die Spontangärung, die ich damals überhaupt nicht verstanden habe. Ich wusste gar nicht, was das ist. Dann habe ich angefangen, aus Amerika zu importieren, habe dort festgestellt, die Amerikaner sprechen auch über Spontanvergärung. Und dann entstand so, ja, weil das damals 85, 88, da ging es da gerade los und die waren kurz vorm Kunstwein und wie es in Amerika ist, der alte Newton funktioniert, Aktion gleich Reaktion, sofort kam die Gegenbewegung und dann kam ich so ganz langsam drauf. Und das hat sich eigentlich so ganz kontinuierlich entwickelt, bis wir eben dann so in Mitte 2000er Jahren dieses Motto gewählt haben als Indikator für eine Weinhandlung mit Konzept. So kann man es, glaube ich, als ganz große Überschrift beschreiben.
Dieses Konzept, inwiefern hat sich dieses Konzept geändert?
Als wir tatsächlich radikal dieses Konzept verfolgen, und zwar ernsthaft. Ich muss ja sehr oft mit meinen eigenen Mitarbeitern radikal umgehen, weil ich Sachen rausschmeiße, die gut laufen. Wir beliefern ja, was weiß ich, Leute wie Flughafen München und so weiter. Das heißt, wir haben da schon Positionen, die sechsstellige Umsätze bringen und die schmeiße ich einfach so von heute auf morgen raus, wenn mir irgendwas nicht passt. Also ich nur mal als Beispiel für Radikalität. Ich glaube, dass, und das ist neu bei uns jetzt, sagen wir mal die letzten 7, 8 Jahre, ich glaube, dass wir in den Weinberg zurück müssen. Das Wort radikal als radix, die Wurzel zurück zu den Wurzeln. Im Weinhandel wird auf faszinierende Art und Weise über den Keller gesprochen, aber überhaupt nicht über den Weinberg. Und deswegen wollen wir wieder in die Weinberge zurück. Und ich habe angefangen, Betriebe rauszuschmeißen, die mich nicht mehr in die Weinberge lassen.
Die gibt es tatsächlich.
Es gibt die Betriebe. Deswegen habe ich auch Burgund relativ wenig.
Du hast Burgund zwischenzeitlich auch gar nicht gehabt.
Ne? Zwischenzeitlich gar nicht gehabt. Immer wenn ich sage, ich möchte gerne in die Weinberge, dann heißt es dort, da lassen wir niemand rein.
Okay.
Ist mir gerade mit einem sehr bekannten Produzenten, ich darf leider aus wettbewerbsrechtlichen Gründen keinen Namen nennen, aber mir ist es gerade passiert mit einem Betrieb, den ich seit 20 Jahren führe, Schotternöfte Papp. Ich war am März bei ihm und sage, so, jetzt gucken wir uns mal deine zwei besten Weinberge an, Name X, Name Y. Sagt er, nee, bei mir kommt keine mehr in die Weinberge. Dann habe ich gesagt, überlegst du dir bitte nochmal ganz genau, was du da gerade sagst. Hat er gesagt, nein, bei mir kommt grundsätzlich niemand mehr in die Weinberge. Und dann habe ich 2011 studiert, hat mich umgedreht und bin gefahren.
Okay.
So, den mache ich aber 125.000 Jahr Umsatz im Jahr.
Dann
komme ich nach Hause und sage meinen Einkäufern,
ja,
liebe Leute, dieses Weingut haben wir jetzt nicht mehr. Das ist diese Radikalität, die ich meine, die aber eine Glaubwürdigkeit ist. Es ist sehr schade, dass man nach deutschem Wettbewerbsrecht das nicht formulieren darf. Ja, der Kunde merkt nur, den Betrieb gibt es nicht mehr. Und ich glaube, dass wir, wenn wir jetzt gerade mal vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung sind, Wandel im Handel, man schaue sich nur die neuen Weinsortimente von Lidl, Real und Co. an und was bei Aldi kommt. Wir haben da einen Wandel, dann muss der Handel, der sein Fach versteht, auch da reagieren.
Ja.
Sage ich mir.
Wir müssen glaubwürdig sein. Sonst wird er sich irgendwann erledigt haben.
Ne? Sonst hat er sich irgendwann erledigt. Und diese Glaubwürdigkeit, die wollen wir vertreten. Es ist schade, dass das Wettbewerbsrecht uns nicht erlaubt zu sagen, Leute, passt mal auf, wir haben den rausgeschmissen, weil. Dann kann ja der, der ihn weiterführt, mir sagen, ich also, und so weiter.
Das wäre geschäftsschädigend.
Genau, ja. Richtig. Ja. Okay. Das ist das Bedauerliche. Deswegen, ich mag eigentlich Kontinuität. Wir sind unglaublich loyale Bezieher. Wir haben ja mit Wittmanns arbeiten wir seit 1988. Mhm. Ja, mit Löwenstein seit 1989, mit Maximilian Grünhaus seit 1988. Also das ist lange, lange alles gewachsen. Aber es gibt halt Betriebe, die ich jetzt eliminiere, weil sie einfach im Weinberg nicht das tun, was ich gerne hätte. Oder wenn sie mich nicht reinlassen, dann fliegen sie raus. Siehe Burgund.
Was müssen Sie im Weinberg tun, damit du damit zufrieden bist?
Ich möchte gerne, dass das, was im Keller passiert, sich auch im Weinberg fortsetzt. Oder umgekehrt, was im Weinberg beginnt, sich im Keller fortsetzt. Da muss eine logische Stringenz sein. Das heißt nicht unbedingt Bio, aber als Chemiker will ich halt keine Glyphosate und möchte eigentlich die Trauben so sehen, wie sie aussehen sollen.
Mhm. Gibt es aber auch bekannte Winzer, die vielleicht auch noch bei dir im Programm sind, die zum Beispiel sagen, ich komme ohne eine gewisse Menge an Roundup zum Beispiel nicht aus?
Ich weiß, wen du ansprichst, ist klar. Da haben wir auch heftige Diskussionen. Mhm. Wobei der nicht mit Hubschrauber spritzt und nicht Flächendecken spritzt, ja, sondern punktuell. Ja,
punktuell.
Also ganz klar, konventionellen Weinbau, wie er großindustriell betrieben wird, gibt es bei uns gar nicht mehr. Das haben wir alles eliminiert. Okay. Ja. Ja? Ja. Das muss man auch eliminieren, denke ich. Das ist ein Unterschied, der im Übrigen auch schmeckbar wird. Und das ist ja das, was so spannend wird. Ich verstehe nicht ganz, warum meine Branche gerade so mit Schaum vorm Mund auf diese Entwicklung reagiert. Ich finde sie eigentlich sehr positiv, wenn jetzt plötzlich sozusagen bekannte Weine im Discounter-Regal stehen. Sondern ich denke, wir müssen tatsächlich andere Weine führen. Gar nicht besser oder schlechter, sondern ich denke, dass der Fachhandel einfach anders sein muss als das, was auf der anderen Seite steht. Das Selbstbedienungsregal verkommt in gewisser Weise zum Wirkungsgetränkregal. Und wir müssen die Kultur zeigen. Ja, weil im Selbstbedienungsregal hat der Kunde überhaupt keine Möglichkeit, etwas zu erfahren über das Getränk, das er trinkt. Und wir müssen ihm die Kultur zeigen. Und die Kultur ist, und das ist meine Kritik an den sogenannten Naturweinen, die Kultur ist über Jahrtausende gewachsen und die Kultur beginnt im Weinberg. Und dann setzt sie sich über den Keller fort und irgendwann muss sie schmeckbar werden. Ich glaube, das ist das Spannende, was wir gerade erleben, dass nämlich genau dieser Unterschied tatsächlich schmeckbar wird. Mhm. Weil, glaube ich, zum ersten Mal in der Geschichte des Weines die Winzer, bedingt durch die Globalisierung, so Ende 2000, Anfang 2000, gemerkt haben, Mensch, wir müssen uns individualisieren, mehr sich gefragt haben, wo können wir uns individualisieren, wieder in die Weinberge gehen statt in die Keller, gerade nach der Barrikomanie und sowas, und dadurch plötzlich tatsächlich eine Individualisierung einsetzt, die im Weinberg beginnt. Und wir machen ja Modellversuche mit dem Dirk Wirz, haben wir ja sowas gemacht. Ein einziger Weinberg, die Hälfte biodynamisch bewirtschaftet, die andere Hälfte konventionell und das Ganze als Monatspaket verschickt. Und der Unterschied ist eklatant. So, und jetzt, das ist das, was die Großfläche nicht kann, aber was der Fachhandel können muss, den Unterschied formulieren und zeigen. Und das ist doch eine Aufgabe, die eine gewisse Radikalität im Programm bedingt. Auch eine gewisse Radikalität in der Kommunikation. Aber ich denke, das ist ein sehr spannender Aspekt, den Kunden nämlich wieder mitnehmen auf die Reise. Ich glaube, das ist das, was wir leisten müssen im Fachhandel, sonst gehen wir unter.
Das heißt, du schöpfst eigentlich auch aus dieser Initiative der Discounter eigentlich ein neues Selbstbewusstsein, oder?
Total. Ja. Ich beobachte das sehr genau und mich freut es riesig, weil ich glaube, dass wir müssen aufwachen. Und wir haben natürlich auch einen Fachhandel, das klingt hart, aber der natürlich mehr Flaschenhandel als Fachhandel ist. Und 25 Jahre Parker-Periode. Parker ist ja selber ein integrer Mensch. Es ist ja der Handel, der er zu dem gemacht hat, was er geworden ist.
Er kommt ja, glaube ich, aus der Ecke der Verbraucherschützer.
Der kommt aus der Ecke der Verbraucherschützer. Und ich kenne ihn ja seit 1983. Und wir waren einige Jahre relativ eng befreundet. Ich war auch ein paar Mal bei ihm zu Hause. Bis er irgendwann mal geschrieben hat, es ist völlig egal, wie der Wein gemacht ist, Hauptsache er schmeckt. Und dann habe ich zurückgeschrieben und gesagt, so jetzt wirst du zum Opfer deines Erfolgs, weil das ist genau falsch. Er hat aber überhaupt keine Ahnung von Weinbau, überhaupt keine, und das will er auch nicht. Er hat auch keine Ahnung von Ausbau, sondern er geht das Ganze rein organoleptisch an. Das hat er immer wieder erklärt. Und da hat er natürlich die Szene selbst überholt. Wenn ich so klare Kriterien vorgebe, wie er sie vorgegeben hat, was ja sein großes Verdienst ist, fängt irgendwann die Industrie an, diese Kriterien zu bearbeiten. Das haben sie sehr geschickt gemacht. Und in dem Augenblick hätte er eigentlich sagen müssen, so, jetzt muss ich mich eigentlich verändern, ich muss eigentlich andere Kriterien verwenden. Oder sie anders deklarieren.
Ja.
Weil die Industrie plötzlich für diese Geschichten gearbeitet hat. Und da hat halt der Bruch eingesetzt. Und ich denke, was heute passiert, ich habe gerade gelesen, dass Tänzer sich mit
Tony Iommi zusammengetan hat.
Ja. Was ja wieder Wasser auf unsere Mühlen ist. Was bedeutet es letztlich? Es bedeutet eine Popularisierung dieser Geschichten. Das heißt, sozusagen die Supermärkte werden zu, oder die LEH, das Selbstbedienungsregal, wird zunehmend zu diesen Begriffen greifen, wird zu Pumpen begreifen, braucht solche Vorbeter, weil sie selbst ja gar keine Argumente haben. Und damit entstehen für uns neue Nischen. Ganz neu. Ich denke, der Fachhandel mit einem neuen Selbstbewusstsein muss sein Anderssein begreifen und es positiv verwenden. Die Fronten sind plötzlich geklärt. Und zwar nicht als Fachhandel besser oder schlechter.
Der braucht keine Parkerpunkte nicht
mehr. Der braucht keine Parkerpunkte. Also das ist meine Botschaft. Bitte weg davon. Ja. Was wir brauchen, ist ein Selbstbewusstsein. Weil, glaube ich, durch diese 25-jährige Parker-Dominanz und die Verwendung von Punkten eine Egalisierung im Handel eingesetzt hat, die verhängnisvoll war. Ich sehe die als verhängnisvoll.
Die hat im Handel eingesetzt, aber die hat auch auf Produktionsebene eingesetzt.
Von beiden Seiten. Mhm. Und das Faszinierende an unserer Branche ist ja, und ich glaube, deswegen bist du ja hier auch in der Region ein wenig unterwegs, dass ich es verhängnisvoll finde, dass Forschung, Produktion und Handel so weit voneinander entfernt sind. Parker ist da wirklich der Ausbund. Er hätte irgendwann mal sagen müssen, so, natürlich, ich habe Reife gepredigt, aber wenn jetzt alle reife Weine machen, muss mehr kommen als nur Reife. Ja, und so, das ist so die Entwicklung, die zu einer Egalisierung geführt hat. Und nun muss der Fachhandel eigentlich wieder die Differenzierung einführen. Die Winzer preschen vor. Die Winzer sind zum ersten Mal in der Geschichte letztlich vor dem Markt. Ich kenne viele Winzer, die Weine machen, für die noch kein Markt besteht. Sondern die so mutig sind, dass sie sagen, ich mache jetzt den Wein, den ich machen will, den ich machen kann. Und gehen in die Weinberge zurück. Ich mache tolle, gesunde Trauben, damit ich im Keller möglichst wenig machen muss. Und es kommen Weine raus, die unkonventionell sind. Mhm. Vor dem Markt. Und da hat der Fachhandel eine völlig neue Chance als der Kommunikator zwischen Winzer und Kunden. Das kann der LEH alles nicht. Und das sind definitiv Weine, die anders schmecken.
Die schmecken anders, ja.
Die schmecken anders.
Auf jeden Fall.
Und die brauchen eine Kommunikation. Mhm.
Das ist zum einen der Fachhandel, das ist zum anderen könnte das auch das
neue der ganze Presse, Bereich. Blogging halte ich für ganz, ganz wesentlich. Da kommt eine ganz neue Kommunikation, weil das hat der Printsektor verschlafen. Und ich denke, gerade im Bloggerbereich gibt es ja unheimlich spannende Geschichten. Natürlich mit manchmal zu viel Tiefgang, so wie wir auch zu verbohrt sind gelegentlich im Handel. Aber ich denke, wer sich informieren will, hat heute auf fantastische Art und Weise die Möglichkeit, sich genau zwischen Forschung, Technik und Handel zu informieren.
Was noch ein Bereich ist, wo solche Weine so langsam auftauchen, ist die Gastronomie-Szene. Eigentlich auch wäre eigentlich ein wichtiger Aspekt in dem ganzen
Superspeich,
wo diese Weine, also die neuen Weine, sage ich mal, auftauchen könnten. Das ist in Deutschland irgendwie eine ganz schwierige Kiste, habe ich
gesagt. Das ist eine ganz schwierige Kiste. Ich war gerade in den USA relativ aufwendig unterwegs, Boston, Chicago, New York und so weiter, meine ganzen Freunde besucht, die alle Sommeliers sind und war völlig verblüfft jetzt im Januar, dass dort was ganz Neues kommt, was ich faszinierend finde als Qualitätskriterium, nämlich Human Dimension, kleine Dimension. Also die wirklich hochwertige Gastronomie schmeißt quasi Großbetriebe raus. Sondern sie hat neu entdeckt, sowas wie eine humane Dimension. Kleinbetriebe, persönlich geführt, persönliche Weine, persönliche Beziehungen. Super spannend.
Ja.
Ne? Und ich denke, das zeigen uns die letzten Jahrgänge auch in Deutschland. Bei der großen Gewächsprobe, du hast ja auch probiert, hat man, glaube ich, sehr schön gemerkt, wie sich Großbetriebe, nennen wir es mal, was weiß ich, 50 Hektar drüber, wie die gezwungen werden, durch den Klimawandel technische Weine zu machen, weil sie nicht schnell genug arbeiten können. Das fand ich in Wiesbaden in der Probe sehr spannend. Du konntest sehr klar trennen zwischen Betrieben, die das geschmacklich hingekriegt haben, auf eine individualistische Art und Weise, und Betriebe, die sich in die Technik retten mussten, weil sie innerhalb so kurzer Zeit so schnell lesen mussten mit der Problematik des Jahrgangs 2013 und 2014, oder 13 in dem Fall, wo einfach das Lesefenster relativ klein war, ne, dass Kleinbetriebe ganz anders reagieren können.
Ja.
Also wieder das gleiche Thema, Individualisierung. Ne, das ist so. Und das wird eben über diesen Begriff Human Dimension, glaube ich, sehr schön ausgedrückt. Ich selber habe bei meinen Betrieben, bei ganz vielen Betrieben den Fall, dass Betriebe wieder schrumpfen, dass sie kleiner werden.
Wie groß darf klein sein?
Super schwierig, aber ich denke so irgendwo, je nach Ausstattung, Logistik, betriebsintern, aber ich denke so, der klassische deutsche Durchschnittsbetrieb 20, 25 Hektar ist eine ganz gesunde Größe.
Ja.
Das ist, und die, sehr viele meiner Betriebe, die so in den 90ern im Languedoc gewachsen sind, schrumpfen von 30 wieder auf 17 und so. Das ist so, weil man merkt, da habe ich meine Leute im Griff, ich habe die Natur im Griff, ne, und das Ganze hat wieder eine Dimension, die ich überschauen kann. Typisch Amerika. Das ist wirklich spannend. Also ich brauche diesen Kontakt zu Amerika, Finger in die Steckdose, aufladen, zurückkommen und sich wundern. Wir waren bei der Gastronomie. Mhm. Ich vermisse genau solche Initiativen der deutschen Gastronomie.
Ja, es gibt, ja? Gibt recht
wenig. Es gibt einzelne Leute, die das machen.
Es gibt einzelne Leute.
Überhaupt keine Frage.
Es gibt mittlerweile einzelne Weinbars, was,
ganz
was
tolle,
für Deutschland
ganz,
immer noch ein Novum ist.
Ganz tolle, überhaupt keine Frage. Aber man hechelt eigentlich so 10 Jahre dem Trend hinterher.
Ja.
Das ist ein bisschen schade. Man begreift Wein noch nicht als das, was es sein kann, nämlich die Attraktion 50% Wein, 50% Essen. Mhm. Und da finde ich zum Beispiel die Faszination dieser Naturweinszene wirklich spannend, obwohl ich viele dieser Weine einfach als Chemiker ablehne, weil sie nicht Natur sind. Aber es ist eine
Weil sie sozusagen mikrobiell belastet sind?
Genau, zum Beispiel. Ja, ich habe einen weiten Horizont im Fehlerbereich, aber es gibt irgendwo eine Grenze, wo ich sagen würde, da macht es keinen Spaß mehr. Abgesehen davon, dass der Begriff irreführend ist. Aber er öffnet natürlich, ich bin neulich mal 5 Tage mit einem Freund nachts durch die Weinbars in Paris gezogen.
Ja.
Super spannend, weil wenn du mal zurückgehst und dir diese Naturweinszene anschaust, Technikwein, dann kam die Bioszene. Die Bioszene ist ideologisch, ausgrenzend. Dann kam die erste Sitzung in Zürich Raw, more than just organic. Daraus entstand dann diese ganze Naturweinszene mit der Raw in London. Aber auch wieder ausgrenzend. Nichtsdestotrotz einnehmend insofern, als du nicht die Schuhgröße der Winzer lernen musstest, nicht 50 Jahrgänge runterbeten musstest, nicht Regionen auswendig können musstest und du gehst in die Weinbar, trinkst Weine, die sind spannend, schmecken ganz anders als gewohnt, du bist Teil der Szene, musst nichts wissen, ja, und die Schwelle ist niedrig, du hast einen Zugang zum Wein, den wir nie schaffen konnten. Total faszinierend. Ja, bei uns, wir sind elitär, wir sind verschrien als elitär. Also wenn du nicht 5 Jahrgänge runterbeten kannst, brauchst du den Glas, brauchst du das Glas, kann ich nicht haben.
Völlig schwachsinnig. Die ganzen Facebook-Diskussionen sind
ja, elitär. Alles gepopelt. Ja. Und dabei alles nur Oberfläche und immer die gleiche Scheiße. Aber das Spannende an dieser Szene ist wirklich ein neuer Zugang. Und das ist das, was mich an der Geschichte reizt. Und da hat die Gastronomie eine immens wichtige Funktion. Also das ist, ich denke, dass es gerade so über, wir hatten in Nürnberg als Interimslösung in einem abzureißenden Café 3 Monate so eine Weinbar, das Ding lief wie geschnitten Brot.
Ja.
Kaum war diese Interimslösung zu Ende, der Mietvertrag erledigt, brach das Ding zusammen und ist es wieder viel gekommen. Es gibt
Pop-up.
Genau, aber es gibt keinen Gastronomen, der das aufgreift. Also mit Wein arbeiten, Wein spannend machen, einfach neue Weinkonzepte suchen, eben nicht nach Regionen auflisten, nicht nach Rebsorten, sondern Wein neu zu definieren, neu zu kommunizieren, das ist in der deutschen Gastronomie leider relativ selten.
Hast du eine Ahnung, woran das liegt?
Ich bin mir ziemlich sicher, woran das liegt. Schau dir die Bierszene an. Wir sind ein Weinland und wir wissen ganz genau, wie alles geht. Wir sind ein Bierland und wir wissen ganz genau, was gutes Bier ist. Wir sind belastet von einer Tradition, die auf unseren Schultern schwer lastet und uns den Blick vernebelt. Geh in die nordischen Länder, schau dir das Weinverständnis an. Ein Mats Kleppe im Noma begreift seine Küche und versteht, dass er mit Bordeaux da nicht drauf schießen kann. Diese Proteinküche versteht sie, verträgt sich nicht. Was macht er? Er sucht Weine, die sich mit einer proteinhaltigen Küche vertragen und entwickelt ein ganz eigenes Konzept basierend auf seiner Küche. Es entsteht eine Weinkarte, die 98% weiß ist, total schräge Weine hat, die mit der salzigen, nicht süßen, trockenen und Texturküche funktioniert. Das kann nur jemand, der nicht weingebunden ist. Weil wir lernen, du hast morgen Gespräche mit deinen Technikern, das wirst du sehen, wie das ist. Die lernen, die sagen dir, oh, der Wein ist nicht gut, weil es ist Ethylacetat, das ist flüchtige Säure und das ist in der Weinprüfung nicht anerkannt. So, man hinterfragt nicht, dass das, was ich da verkoste, nur Konvention ist. Mhm. Publige, angesoffene, über Jahrhunderte angesoffene, antrainierte Konventionen. Die werden gerade gebrochen. Durch die Naturweinszene.
Durch die Naturweinszene.
Super spannend.
Und durch, auch durch Winzer, die sich trauen, auf ihre Flasche nur Landwein aufzuschreiben.
Ne? So. Statt dass sie sagen, der hat zwar Ethylacetat, aber er schmeckt saugut, wird das alles eingebügelt. Und das ist unsere Tradition. Die nimmt uns die Freiheit, sozusagen hier zu gucken. Deswegen haben uns die Italiener und die haben ja ausgerechnet die Amerikaner ein Bier überholt. Das will ja keiner hören. Ist aber ein Fall. Überhaupt keine Frage.
Ja, ja.
Und ich denke, da müssen wir mal runter von unserem Ross und müssen mal unsere scheiß Traditionen überdenken, die ja gut sind, aber die vielleicht eine Basis sind, aber nicht des Rätsels Lösung. Und ich glaube, das ist einer der wichtigen Punkte, die wir lernen müssen.
Ja, das glaube ich auch.
Oder nicht?
Ja, auf jeden Fall.
Also da, das ist das, ich mache ja hier mit dem, wir machen ja hier in Franken gerade so ein bisschen so Sensorik-Seminare mit den Winzern und da stelle ich das eben fest. Die sitzen vor diesen Weinen und können dir sofort sagen, was da drin ist, bis zu den Thiolen und sonst was. Mhm. Aber sie sind nicht in der Lage zu sagen, Mensch, aber spannend ist er schon. Schmeckt mir.
Ja, das heißt, die Hemmschwelle ist so groß, dann unter Kollegen auch zu sagen, ja, das schmeckt mir aber trotzdem, obwohl man vielleicht offiziell sagen würde, das ist Fehler.
Nee, das bricht da gerade auf. Mhm. Ich denke, das bricht tatsächlich gerade auf, weil es einfach doch so spannende Weine gibt. Ne? Jetzt, ich denke mal jetzt an Slowenien oder Kroatien, wo Leute es eben doch beherrschen. Und mit solchen Weinen kommen. Und was ich ein bisschen schade finde, ist, dass das alles so katalogisiert ist. Ne? Orange Wein, Naturwein. Was ist das andere dann Industrie? Oder was ist der Nicht-Naturwein?
Ich glaube, dass Naturwein gerade bei uns auch irgendwie ein echt schwieriger Begriff ist. Aber ja. Mir fällt auch noch keine Alternative dazu ein. Also ich meine, ein Raw-Wein setzt sich hier nicht durch als Begriff oder ein lebendiger Wein, ja, aber was?
Dann gibt es einen unlebendigen.
Ja, genau, oder? Aber was ist das Gegenteil?
Ja, sehr schwierig.
Wobei das Gegenteil natürlich auch immer wieder ausgrenzt. Also die Naturweinszene ist ja immerhin insofern noch relativ offen, weil sie keine festen Statuten hat. Ne? Sie sagt zwar, das und das sollte eigentlich nicht drin sein, aber es ist nicht in ein Gesetz gegossen.
Aber brech's mal runter. Im Prinzip ist es eigentlich eine spannende Geschichte. Du hast auf der einen Seite den Wein im Selbstbedienungsregal, der ja nun auch aufgemotzt wird mit Bordeaux und Co. Mhm. Und du hast auf der anderen Seite im Fachhandel eigentlich den Wein, der die Vielfalt darstellt. Die Vielfalt geschmacklich findest du im Selbstbedienungsregal sicher nicht. Das muss eine massenkompatible, eher populistische, gar nicht negativ. Technisch zum Teil saugut. Das Problem ist ja, dass du dort inzwischen Weine findest. Also ich erinnere mich dran, Lidl hatte einen Soave für 2,79. Mhm. Der war hochanständig. Das war niemals Soave. Mhm. Aber wenn du eine Party machst und du brauchst Wein, der fließt, der läuft und niemand wehtut, keine Pickel macht, kein Haarausfall, dann war der Wein zu empfehlen. Mhm. Wenn du bedenkst, dass in Franken die Durchschnittsproduktionskosten bei 3,50 sind und da ist noch kein Unternehmerlohn drin und nichts, dann kann diesen Wein der Winzer nicht produzieren.
Nee, das ist völlig unmöglich.
Also kann er auf diese Technik, die im Supermarktregal steht, nur mit einer Individualisierung reagieren, weil die Technik bietet ihm keine Lösung. Mhm. Da schmeckt der Wein nämlich dann genauso wie der im Supermarktregal steht. So, und das ist doch eine Riesenchance. Ja. Das ist doch nichts Negatives, das ist was Positives. Also muss ich doch versuchen, hier die Vielfalt abzubilden. Und da finde ich schade, dass der Fachhandel, die Naturweinszene und die Orange-Weinszene sich gegenseitig ausgrenzen, sondern für mich ist das alles Vielfalt. Für mich ist das Wein. Und Wein beginnt beim Supermarktwein und hört beim letzten Naturwein auf. Mhm. Ich würde es aber nicht katalogisieren, sondern ich würde es eher beschreibend formulieren und würde sagen, ja, die Grenzen öffnen sich. Mhm. Und dafür müsste man vielleicht Begriffe finden. Orange finde ich ganz gut, weil Orange ist klar, Schale. Ne? Schale. Das ist Einfluss der Schale. Ja. Gut, das macht Sinn, da kommt die Physis ins Spiel und dann verändert sich der Wein und das kann man begreifen. Naturwein
finde ich lustig. Wobei Orange-Wein nicht unbedingt Orange sein muss tatsächlich.
Überhaupt nicht. Ja. Aber ist noch verständlich.
Aber Maische vergorener Weißwein versteht halt keiner.
So, genau.
Ne? Das ist zu kompliziert.
Genau. Ja.
Insofern ist Orange-Wein durchaus, finde ich auch.
Aber Naturwein halte ich für ausgrenzend. Mhm. Das ist einfach ein Begriff, der nicht fair ist. Mhm. Meiner Meinung nach.
Ja, sehe ich auch so. Dann ist er natürlich in Deutschland noch vorbelastet durch die Naturweinversteigerer.
Genau.
Was aber eben im Prinzip auch nur wenig miteinander zu tun hat. Dafür wäre noch tatsächlich ein Begriff zu finden. Wobei wiederum auch die Frage ist, Also es ist ja nicht nur also Orange Wein, Naturwein, es ist ja auch noch Biowein oder biodynamisch erzeugter Wein, was ja alles zusammen gehören kann.
Sollte.
Aber nicht muss.
Sollte.
Ja.
Es ist Wein.
Sollte.
Handwerklich produzierter Wein.
Ja.
Das wäre ganz schön.
Ja.
Ne, und ich denke, das ist genau der Wein, den, ich sag's jetzt mal hart, die andere Seite nicht verkaufen kann, weil er eben zu individualistisch ist, erklärungsbedürftig. Das ist genau das, was wir leisten müssen.
Und das sind wiederum auch Weine, die halt auch nicht in der Stückzahl produziert werden können.
Unter anderem, ganz klar. Und da sind wir wieder bei der Human Dimension als Qualitätsfaktor.
Ja.
Ich denke, das ist so eine Vernetzung von allen möglichen Faktoren. Und dann sind wir wieder im radikal anders. Weil du tatsächlich, und das ist ja, das klingt ausgrenzend, soll es aber nicht sein, sondern es soll nur zeigen, wie tatsächlich diese Märkte radikal auseinanderdriften. Und das ist ja für den Verbraucher allmählich wieder durchschaubarer, denke ich mal. Ne, nur durch diese Begrifflichkeiten wird es etwas verwaschen. Aber die Weinszene wird die nächsten Jahre deutlicher werden, denke ich wieder.
Wenn du mit deinen Fachhandelskollegen sprichst, wie sehen die das? Also bist du da jemand, wo du sagst, du bist im Prinzip Avantgarde mit ein paar wenigen anderen und die anderen haben eigentlich gar keine Möglichkeit, als hinterherzukommen?
Ich sehe mich
oder
nicht
als... Oder ist das schon ein breiter... Nee,
sehe mich nicht als
Avantgarde. Avantgarde wird ja gerne von außen betitelt. Also, aber gibt es da einen größeren Konsens oder ist es...
Das Merkwürdige ist, du kannst mit Kollegen über wirtschaftliche Probleme sprechen, du kannst über werbetechnische Probleme sprechen, weinkonzeptionelle sind selten in Deutschland. Ja, wenn du jetzt tatsächlich inhaltlich, geschmacklich von der Herstellungs-, von der Produktionsseite her drüber sprichst, dann bist du ganz schnell in deinen Kisten. In der Kiste Bio, in der Kiste Biodynamik, in der Kiste Naturwein, in der Kiste Orangewein. Aber es gibt wenige, ich will jetzt hier keine Namen nennen, aber es gibt nur ganz wenige Kollegen, mit denen ich tatsächlich über Wein reden kann.
Ups. Okay.
Nein, es sind tatsächlich wenige, mit denen ich jetzt in meinem Sinne, wie ich den Markt verstehe, über Wein reden kann. Ich hätte das, ist ganz einfach, wir haben ja dieses Projekt Weininsel, das den Nicola Neumann da macht. Und wir haben zum allerersten Mal, ich war ja Schirmherr und meine Anregung war, Mensch, komm, lass uns jetzt mal in Nürnberg, wenigstens die Nürnberger Weinhändler an einen Tisch setzen.
Ja.
Das war
hoch, ist auch passiert.
Es war hochproduktiv,
ja.
Es war ganz spannend. Es kam natürlich wieder nur die Einschlägigen, nämlich die, die sich eh was zu sagen haben. Aber wir waren immer eine ganz schöne Gruppe und ich wünschte mir jetzt ganz ehrlich sowas auf Bundesebene. Ich glaube, dass wir fast keine andere Chance haben, als uns bitte nicht als Verein oder irgendwas, aber nur zu organisieren im Sinne von Treffen. Ja. Ich könnte mir das sehr, sehr positiv vorstellen.
Ein Weinhändlersymposium.
So eine Art Weinhändlersymposium, dass man einfach mal miteinander spricht. Es hat jeder sein Profil. Manchmal reise ich mit einem, ich kenne Heiner Lohmberg, ich kenne sie letztlich alle. Es hat jeder sein Profil. Keiner muss sich irgendwo ans Bein pinkeln, ja, wenn man jetzt miteinander was machen würde. Ich glaube, dass wir unsere Märkte haben. Wir haben eh mehr oder weniger Berührungspunkte in den Sortimenten. Jeder hat seine Philosophie. Aber es wäre doch sehr spannend, wenn man sich auf einem gewissen Level des Handels treffen würde und mal austauschen würde, einfach auch um den Strukturwandel mal auseinander zu klamüsern, der da gerade stattfindet. Der ist ja an allen Ecken und Enden gleichzeitig. Er ist kommunikativ, Print ist out, Internet ist da, Kundenverhalten ändert sich. Ich möchte mal wissen, was Heiner Lobenberg mit seinem 3, irgendwas Kilo Katalog tatsächlich rauskommt. Mein letzter Katalog kommt von 2008, wurde nicht mehr gelesen, hatte damals nur läppische 250 Seiten und da haben wir schon gesagt, das ist zu viel. Und ich stelle heute fest, dass viele Kunden kaum mehr lesen. Im Internet wiederum können wir dank Google Analytics sehr genau nachweisen, wer wie lange wo liest. Es wird sehr wohl gelesen. Aber es sind so, das sind so Dinge, die muss man ja nicht für sich behalten, sondern da kann man ja mal gemeinsam am Strang ziehen und kann einfach mal gucken, kriegen wir eine Struktur in den Weinhandel. Das ist in England ganz spannend, das ist in der Schweiz spannend, da müssen sie eine Prüfung machen. Da gibt es zwar auch sehr unterschiedliche Levels, aber es ist auf jeden Fall professioneller als bei uns. Ich sage jetzt hier was ganz Hartes, was meine Kollegen nicht hören. Ich halte meine Branche, meine Weinhandelsbranche, für erschreckend unprofessionell. Ja, und zwar einfach deshalb, weil ich glaube, dass sie von Technik keine Ahnung hat. Es ist eine geschmäcklerisch verkostende Szene, die aber der Qualität nicht auf den Grund geht im Weinberg und im Keller. Und wenn wir es schaffen würden, als Handel in Deutschland, als der Fachhandel, der sein Fach als Fach begreift, tatsächlich mit Qualitätskriterien argumentieren zu können, dann wären wir entschieden weiter. So wie das in England ist durch die Master of Wine-Szene, die sich ja auch massiv entwickelt hat. Amerikanische Sommeliers und Händler, die regelmäßig jedes Jahr zu einer Ernte in irgendein Kontinent fahren und wissen, wovon sie sprechen. Hey, da können sich unsere Sommeliers was abschneiden, unsere Händler auch. Also ich stelle nur fest, dass das technische Niveau jetzt einfach, ich bin Naturwissenschaftler, ich habe den großen Vorteil, dass ich Chemie, Physik studiert habe und da ein bisschen hinter die Ecken gucken kann. Und halt seit 30 Jahren die Möglichkeit habe, in Weinberge zu gehen, weil meine Firma so strukturiert ist, dass ich tatsächlich ein Viertel bis ein halbes Jahr verschwinden kann, was ein großer Luxus ist. Aber dadurch einfach tatsächlich ein Qualitätskonzept eben tatsächlich von der Traube bis zur Flasche entstanden ist. Und ich denke, das sind wir dem Verbraucher schuldig in Zukunft. Diese Professionalität muss einsetzen. Das klingt hart, aber ich glaube, da kommen wir nicht umhin. Sonst kackt der Fachhandel in Deutschland gegenüber den,
ja, absolut,
den nördlichen Ländern oder den Engländern oder den Schweizern oder den Amerikanern ab.
Ich habe letztes Jahr, war ich mal auf der Londoner Messe, Weinmesse.
Genau.
Die war jetzt vom Wein her, war es völlig unspektakulär.
Genau.
Also eigentlich furchtbar langweilig. Aber was interessant war, war der ganze Bereich von Fachvorträgen, von Diskussionen.
Ja.
Und sowas habe ich hier in Deutschland bisher nicht erlebt.
Ich habe mich vor Urzeiten, es ist ewig lang her, mal für den Master of Wine interessiert.
Ja.
Habe das bis zur zweiten Runde gemacht und dann aufgehört, weil es mir zu doof war. Das waren nämlich damals nur Multiple Choice und das waren wirklich läppische Fragen. Wenn du die letzten Prüfungen angeschaut hast, da ging es in die Weinberge, da ging es in die Physiologie, da ging es richtig um Fakten, die Qualitätskriterien vermitteln.
Ja.
Und ich denke, das müssen wir zunehmend leisten. Wir müssen professioneller werden. Nicht nur,
also in England,
Flaschen verdicken.
Weiß ich nicht, Barry Brothers und Rudd, bis aber auch im Discounter oder Einzelhandel eigentlich kein Weineinkäufer mehr zumindest am Weinakademiker, wie es in Deutschland heißt, vorbei.
Absolut.
Die nehmen niemanden mehr, der nicht zumindest eine solche oder gleichwertige Qualifikation hat.
Genau. Und das ist, denke ich, das ist vielleicht eine der Herausforderungen, die wir brauchen. Na, und da müssen wir zusammenarbeiten. Da tun wir uns auch nicht weh. Es hat jeder sein Profil und wir haben eh alle die gleichen Kunden, den gleichen Kuchen, um den wir uns schlagen. Aber jeder, der ein Profil hat, hat sein Profil und überlebt damit. Und ich denke, wenn wir das nicht leisten, sehe ich ein bisschen schwarz. Also es wäre schön, zumindest aus der Erfahrung in Nürnberg. Ich fand es schön, auf unserer Hausmesse, die wir letztes Wochenende hatten, kamen die Kollegen zum allerersten Mal und haben mir hinterher gratuliert. Und das fand ich einfach toll.
Das ist schön, ja.
Das finde ich richtig schön, dass sie haben es auf ihren Facebook-Seiten gepostet. Und das ist so eine gewisse Souveränität, die jetzt auch
einen
kollegialen Respekt verursacht.
Ja. Ja, du hast das geschafft, glaube ich, mit dieser Hausmesse, wo jetzt, wie viele Winzer waren da dieses
65.
65, ja, das ist wirklich schon enorm. Sowas wie eine Landmarke zu setzen, ne? für alle, die eine solche Art von Wein mögen. Also Dirk Würz, der da ja nun gestanden hat, jetzt als Produzent, war ja auch insofern begeistert, als er gesagt hat, das, was da an Leuten kommt, ist so gut informiert schon. Die haben schon so viel Ahnung. Mit denen kann man tatsächlich mal auf einem Niveau fachsimpeln, wo es Spaß macht. Das findet man ja auf anderen Weinmessen relativ selten.
Ja, das stimmt.
Interessanterweise war es auf der Raw in London ähnlich.
Na klar, ich meine, wer da hingeht, das ist ja klar.
Ja.
Das ist, unsere Hausmesse ist ja extrem gewachsen, aber sie war immer der Versuch, transparent zu machen, dass wir nur der Mittler sind zwischen dem Produzenten und dem Kunden.
Ja.
Und das muss, ich glaube, das Stichwort ist Transparenz. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist das, was der Biomarkt gerade falsch macht. Im Bio-Weinbereich Marken einzuführen, das ist der Schuss in den Hintern. Das kann überhaupt nicht gehen, das ist per se Unsinn.
Ja.
Weil damit die Transparenz verschwindet. Und was wir leisten müssen, ist totale Transparenz.
Ja.
Und durch die Hausmesse hat sich zum Beispiel ergeben, dass ganze Gruppen von Leuten sich zusammentun und unsere Winzer besuchen. Die fahren in die Steiermark, die fahren nach Frankreich, besuchen diese Winzer und sehen, dass wir ihnen keinen Scheiß erzählen.
Ja.
Ja. Und deswegen haben wir praktisch die Flasche, die der Kunde zu Hause hat, die hängen wir in ganz groß, so 2,50 Meter irgendwas über den Winzern. Unten drunter steht der Mensch, der ihn produziert. Ich will da keine Hiwis, sondern ich will da halt Leute, die was zu sagen haben.
Die sollen schon selber kommen. Ne?
Die sollen selber kommen. Was sie meistens tun. Und dann kann eben tatsächlich der Kunde mit dem mal einfach gucken, passt der Mensch. Und das ist jetzt mein dritter Beruf, den ich habe. nach Musiker und Ingenieur. Und da habe ich mir gesagt, ich möchte in diesem Beruf und in diesem Leben nicht mehr mit Arschlöchern arbeiten. Und es ist völlig verrückt im Wein. Und das kannst du, glaube ich, bestätigen, dass die Person, die den Wein macht, letztlich so ist, wie der Wein ist.
Ja,
zumindest ist da eine verblüffende Korrelation.
So. Ja, das ist eine verblüffende Korrelation.
Und das wollen wir zeigen, ja, dass Wein persönlich ist, dass er emotional ist, dass er eben nicht mit Zahlen zu erfassen ist, sondern dass er erleben ist. Und das ist, glaube ich, mit dieser Hausmesse tatsächlich geglückt. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir vor allen Dingen, mir geht es um junges Volk, um junge Leute.
Ja.
Und
ja, ja.
Wir machen da so verschiedene Pfade. Du hast praktisch, das sind ja irre viel Weine, über 500. Und wir haben dann 4 Pfade eingeführt. Also das eine heißt Genießen statt Saufen.
Mhm.
Das ist praktisch für die Jugend, die kommt und die stellen tolle Fragen. Das ist mein Lieblingspublikum, ganz offen und ehrlich.
Mhm.
Die waren noch nie auf einer Weinmesse, sind völlig überfordert und kriegen da einfach strukturiert von fruchtig bis Naturwein 24 Weine vorgestellt. Ich impfe die Winzer vorher, dass sie wissen, wenn da blöde Fragen kommen, dass sie die nicht blöd beantworten, sondern versuchen sie mitzunehmen auf die Reise. Dann haben wir einen Pfad, der sich an die Stammkunden wendet, einfach nur was neu ist. Dann haben wir den klassischen Bio-Pfad, weil das wurde gewünscht.
Mhm.
So, dass wir praktisch zeigen, dass Bio eben mehr ist als nur Bio. Und dann haben wir den Pfad für die Besserwisser und die sogenannten Avantgarde. Das sind dann praktisch die Tellerränder, die tatsächlich so
für die Freaks.
Den Freaks, die aber den Weg nach außen zeigen, nach vorne, hinten, morgen, übermorgen, so ein bisschen sozusagen die ausgefransten Tellerränder abfressen. Und das hat sich eigentlich bestens bewährt und deswegen kommt inzwischen eine ganz tolle junge Kundschaft. Ich würde mal sagen, das waren dieses Mal bestimmt 20-25%. Die diese Pfade auch nutzen und die dann auch Fragen stellen und die sind gar nicht dumm, die sind sehr interessiert. Und das kannst du nicht in Verkäufen messen. Also die kommen dann oft ein Jahr nicht.
Mhm.
Aber das Tolle ist eben doch, dass dieser Eindruck auf so einer Messe zu sein, die dich ernst nimmt, lange, lange nachwirkt.
Mhm.
Also wir messen das ziemlich genau und das dauert manchmal ein halbes Jahr, bis sie kommen oder ein Dreivierteljahr, aber sie beziehen sich dann auf diese Messe.
Mhm.
Also da musst du auch einen längerfristigen Atem haben und nicht nur das Orderbuch da haben und sagen, jetzt kauf mal, sondern das hat sich wirklich, also diese Dings wirkt bei uns ein Jahr lang nach.
Mhm.
Das ist faszinierend. Und natürlich gibt es Weine, die gar nicht nachgefragt werden, das messen wir schon auch und fragen uns, was ist los. Es gibt Weine, die laufen wie die Sau und wir wundern uns, dass es so ist. Da hast du keinen Einfluss drauf. Aber dadurch, dass wir auf so vielen verschiedenen Leveln arbeiten und eben doch online, und was ganz wichtig ist, du wirst als Onliner, der wir ja doch sind, physisch begreifbar, weil die Leute kamen ja aus Hamburg, Berlin, die kamen von überall her.
Ja.
Wir hatten einen Reisebus aus Gera mit 40 Leuten und so weiter. Ja, wir staunen immer, wer dann alles kommt. Ja, und was dann hinterher an, das ist also bemerkenswert. Die geben sich gar nicht zu erkennen, sondern sie kommen, trinken sich durch und fahren und dann kommen die Orders. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass du tatsächlich ein Gesicht bekommst.
Hm.
Dass du nicht irgendeine Nullnummer bist, irgendeine Hinterhofgarage und da steht eine Webseite, sondern das machen Menschen. Und hinter den Weinen stehen Menschen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den, glaube ich, jetzt gerade viele, wenn ich mir so die Weinfachhandelstagung in Heilbronn anschaue, gerade der Onliner versuchen wollen nachzuahmen, was aber so einfach nicht ist, weil sowas wächst über viele Jahre.
Diese Transparenz-Idee, was heißt Idee, diese Wichtigkeit von Transparenz fiel mir gerade ein nochmal, das hat ja die gesamte Weinproduktion ja auch durchgemacht. Also wenn ich überlege, der Schritt, den ihr noch als Fachhandel machen solltet, nämlich sowas wie ein Symposium oder sowas wie eine Interessensgemeinschaft, wenn ich zum Beispiel an Message in a Bottle denke, dann waren das die Winzer, die eben auch diese alten Schuhe sozusagen abgestreift hatten.
Ganz wichtige Geschichte,
als es losging.
Genau,
ganz
als es losging. Absolut.
Die Eltern haben alle noch vor sich hingewurschtelt mit verschlossenen Kellertüren.
Mhm.
Die Jungen sind irgendwie mal raus in die Welt und wieder zurück und haben angefangen zu kommunizieren.
Mhm.
Und sie haben angefangen, sich zusammenzuschließen und jetzt eben nicht als Club, sondern eben als eine Ideenwerkstätte auch, als eine Ideenschmiede. Das steht, glaube ich, auch dem Weinhandel eigentlich noch bevor.
Wobei wir ja heute ein großes Problem haben. Es geht ja nicht mehr um Wein, der gut schmeckt.
Nee.
Ja, also Wein, der gut schmeckt, findest du im Festbedienungsregal.
Natürlich.
Überhaupt keine
natürlich.
Frage. Dort stehen ganz viele Weine, die richtig gut schmecken.
Ja, das Niveau des Weins war mit Sicherheit nie so hoch wie,
im Augenblick.
Klar. Nee, jetzt geht es natürlich darum, sich zu diversifizieren und zu gucken, wie kann ich mich eben vom großen Markt, der eben so gut geworden ist, tatsächlich absetzen mit einer individuellen Handschrift. Ja.
Anders. Sind wir wieder bei dem Begriff. Es ist immer das Gleiche. Ne? Das hat mit besser oder schlechter nichts mehr zu tun, sondern wir sind in der Welt eines anderen Weines angelangt.
Diese ausgefransten, der Weg der ausgefransten Ränder sozusagen, also das, was schon in Richtung Freak-Wein geht, was ist das bei euch im Moment? Was steht da dann?
Ganz unterschiedlich. Ich habe da verschiedene Themen. Eins meiner Themen ist Alkohol. Mhm. Ich bin jemand, der Weine mit Niedrigalkohol mag. Mhm. Und wenn du deinen biologischen Anbau beherrschst und wenn du mit deinen Spontanhefen richtig arbeitest, dann veratmest du da einigen Alkohol. Und wir haben zum Beispiel ein Programm mit Weinen zwischen 10 und 12 Volumenprozent, die richtig vollwertig schmecken. Mhm. Wir haben, natürlich gehört zu den Rändern sowas wie Simcic, Schmeiße vergoren, wie Cedar Ridge, Orange Wein, der keiner ist und keiner will's wissen. Oder mein Giorgio Klai aus Kroatien. Oder einfach Modellweine, die wir machen mit verschiedenen Winzern ohne Filtration und sonst was, wie von Winning, wo wir so eben Spezialcuvées haben. Wir suchen uns Fässer aus, die wir mit Schlauch füllen einfach und die jetzt was weiß ich bis Weihnachten ausgebaut werden. Er füllt seine schon im Juli und wir füllen unsere erst im Dezember, die dadurch hefiger sind, cremiger sind, einfach entwickelter sind. Oder was ich für ganz, ganz wichtiges Thema halte, was der Fachhandel leisten muss. Der Weinhandel verkommt, und das betrifft auch den Internetweinhandel, zu immer höherer Geschwindigkeit. Es wird immer beschleunigter. Und deswegen scheint mir das Thema Zeit im Wein, sprich Reife, ein ganz wichtiges Thema zu sein. Mhm. Das erleben wir selbst bei unseren Kunden, wo wir jetzt wirklich glauben, wir haben unsere Kunden schon beackert. Unsere Kunden sind wirklich gute Kunden. Mhm. Aber sie bringen uns 2008er Rieslinge, die wir jetzt extra mal jetzt im Verkauf bringen, zurück und sagen, der ist ja schon kaputt. Weil sie so getrimmt sind auf jugendliche Aromen, Primäraromatik, dass sie Sekundäraromen schon nicht mehr verstehen und Tertiäraromen schon gleich gar nicht. Mhm. Das heißt, das ist ein ernsthaftes Problem. Und deswegen begreife ich zum Beispiel auf diesen Tellerrändern auch Betriebe, die gezielt mit der Zeit im Wein arbeiten. Lopez Heredia in der Rioja, Familie Kirchmeier mit 100.000 von Altflaschen, die da rumliegen, bis 83er Weltschriesling, die toll sind zum Teil. Oder Werlitsch, ne, in der Steiermark, der Ewald Zschäppe, der jetzt gerade extra 2008er gefüllt hat, die im März erst rausgekommen sind und so weiter. Dass man also das Thema Zeit im Wein auch wieder zum Thema macht. Und das wäre zum Beispiel eine Aufgabe für die Gastronomie, was ja ein paar Gastronomen souverän lösen und ganz toll machen, dass man eben so diese Faszination, die Wein hat, zu der auch die Zeit der Produktion gehört, aber eben auch die Zeit der Reife gehört, auch wieder zum Thema macht. All das kann das Selbstbedienungsregal nicht, aber das können wir. Mhm. Da wird Wein schon spannend. Mhm. Aber du merkst tatsächlich diese Beschleunigung, Hochbeschleunigung im Weinbau. Ich meine, das ist ja, früher war der Weinhändler gut, wenn er ein Altweinlager hatte. Mensch, ich habe da noch einen 59er. Hast du heute nur zwei Jahrgänge eines Weingutes, heißt, hast du wohl nicht losgebracht. Mhm. Und wir sind genötigt, das zu verscherbeln. Ja, ja.
So, das ist schon ziemlich bitter.
Das ist bitter und das wollen wir komplett unterbrechen. Wir haben jetzt uns extra ein neues Lager gebaut, immerhin nur 6.000 Flaschen, aber wir werden dort gezielt jetzt Weine einlagern.
Ist dieses Lager jetzt dazugekommen?
Das ist dazugekommen.
Ah, okay. Ja.
Wir haben uns ein Archivsystem gekauft und werden da jetzt ganz gezielt Weine einlagern, die wir mit einer ganz geringen Marge, sagen wir mal 50 Cent pro Jahr, verzinsen werden. Mhm. Aber tatsächlich Weine einlagern, die eine Einlagerung lohnen und die wir dann in ein paar Jahren gezielt verkaufen wollen, wieder anbieten wollen.
Das erfordert viel Kapital.
Das erfordert viel Kapital.
Ja.
Gut, aber da haben wir kein Problem.
Okay.
Wir machen alle 5 Jahre eine Verkostung mit Rebholz, Christmann und Wittmann, wo wir immer 10 Jahre der großen Gewächse probieren. Moorstein, Kastanienbusch und Edich. Das ist absolut faszinierend. Und wenn man da zurückgeht, dann muss dann sogar ich mich an meine eigene Nase fassen, der Übergang vom Günther Wittmann zum Philipp. Günther hat einen Keller gehasst, ist ein Weinbergsmensch, hat das alles in Edelstahl spontan vergoren. Schmeckst du ins Nachhinein nicht? Ja?
Schmeckst du nicht?
Nein, im Unterschied schmeckst du nicht. Aber du schmeckst natürlich, wie die Weine sich halten. Ja. Und es war faszinierend, jetzt bei der letzten Probe zu sehen, wie 2.1, 2.4, 2.7, 2.8, 2.10, die kühlen Jahrgänge, wie fantastisch die reifen. Wie frisch sie sind. Mhm. Und ich denke, das gehört doch auch dazu. Ich kann doch nur von Größe sprechen, wenn ich die Größe beweisen kann, indem ich den Begriff Reife als Größe verwende.
Ja.
Das geht uns gerade abhanden. Mhm. Wir trinken doch am liebsten heute schon 2016. Ja, das ist ja so ein Jugendwahn geworden. Die Leute stehen im Laden und wollen, oder noch so ein anderes Thema, Jahrgang. Das ist für mich ein ganz großes Problem. Wir haben den Jahrgang 2013, der ein schwieriges Jahr ist, aber wo die Leute jetzt plötzlich sagen, nee, ich will kein 2013er der Jahrgang, scheiße, ich will lieber 2012. Ne, wir müssen auch weg von dieser Jahrgangsdiskussion. Wir müssen zeigen können, dass genau solche kühlen, schwierigen Jahrgänge eigentlich besser reifen als das, was von der Presse als hoher Jahr, als großer Jahrgang hochgejubelt wird. Deswegen so ein Lager, einfach um auch zeigen zu können, dass Reife Sinn macht.
Mhm. Ja, zumal sich, wie du schon sagst, gerade die kühlen Jahrgänge, welche, die sich auch in den ersten Jahren sehr zurückhaltend präsentieren. Kantig.
Unschön zu vier.
Unschön sind. Ja. Irgendwann ganz wunderbar entwickeln.
Grandios. Und,
also gerade auch, du hast mit Bordeaux jetzt nicht mehr viel zu tun.
Bin ich aber schon noch Firmen.
Aber noch Firmen, genau. Und ja, auch da ist es, es sind gerade oftmals diese, genau diese Jahrgänge, wo die Weine das haben, was viele von uns eigentlich mögen. Frische, ja, eine gewisse Leichtigkeit, eine gewisse Verspieltheit.
2008.
2008.
Zum Beispiel.
Genau.
Ja. Ja. Es ist, da sind wir wieder bei der Kompetenz des Handels. Unsere Branche lebt von Lügen, Märchen und Illusionen, wie so manche andere Branche auch. Ich denke, dass wir da einiges entzaubern müssen, aber mit Kompetenz. Also zum Beispiel Parkers Paradigma der Reife. Extrem hohe pH-Werte, breites Mundgefühl, also niedrige Säure, hoher Alkohol, wird nicht gut reifen können. Das darf ich nicht nachbeten, sondern da muss ich sagen, Leute, ich will keine Namen nennen, sonst kriege ich wieder hier Ärger mit Wettbewerbsrecht. Aber es gibt Weine, die 98 bis 100 Parkerpunkte haben und das über 20 Jahre hinweg, die nach 5 Jahren kaputt sind. Die habe ich aus dem Sortiment eliminiert. Und da setzt da gerade ein neues Geschmacksparadigma ein, nämlich hin zu niedrigeren pH-Werten, höheren Säuren, schlankeres Mundgefühl, größere Haltbarkeit, das immer noch ganz schwer verkäuflich ist. Das war eins dieser Paradigmen auf unserer Hausmesse. Blaufränkisch, der österreichischen obersten Klasse, Hannes Schuster, Wehlich, Schiefer. Das musst du, so wie Mitte der 80er den deutschen Riesling, dem Kunden einzeln in den Keller tragen, sonst kauft er es nicht. Weil er das Paradigma noch nicht begriffen hat. Genauso wie die Nordrhone. Für mich eine der grandiosen Regionen, die in Deutschland aber sau schwer zu verkaufen ist, weil ein Côte Rôtie nur 12,5 Alkohol hat, weil er schlank ist und sauer schmeckt und mager schmeckt, es aber nicht ist, aber dieses Paradigma noch nicht vermittelt ist. Und wenn wir da zusammen sozusagen geschmackliche Paradigmen kommunizieren könnten im Handel, wären wir viel weiter.
Ganz wichtig, Juraweine.
Juraweine
zum Beispiel.
Wunderbares Beispiel. Ja. Die ganze neue Kategorie italienische Weißweine.
Ja. Oder auch Rotweine, wenn sie von
Kosten oder Kollegen sind. Faszinierend, was da abgeht. Unglaublich. Das ist ganz spannend, was sich da an geschmacklichen Paradigmen überall tut, die du als einzelner, einsamer Weinhändler nur schwer kommunizieren kannst. Da müssten wir mit Bloggern gemeinsam, wir müssten auf einer Augenhöhe sozusagen kommunizieren. Wir können was, was ihr nicht könnt, ne? Und der Journalismus kann etwas, was wir nicht können. Und wenn man da sozusagen eine Phalanx kriegt, die durch Kompetenz miteinander zusammenarbeitet, dann wäre die Weinszene in Deutschland, glaube ich, viel, viel weiter. Das ist so, das wäre so meine Idee fürs Alte, mein Altersprojekt.
Ja. Diese sozusagen diese Tellerrandgeschichten, wo ja auch ein bisschen Amphorenwein zugehört, eben Orangewein und so weiter. Klar. In Deutschland findet man das ja sehr selten. Wie kommt das?
Also meinst du jetzt im Anbau oder meinst du im Handel?
Im Anbau.
Ist nicht unsere Historie. Es ist halt östlich. Ne? Du hast praktisch die Ägypter, die schwefeln, und du hast im Osten die Georgier als indogenes Volk, seit 2000 Jahren nicht Völker gewandert, hatten halt zunächst mal den Schwefel nicht, sondern haben einfach nach Möglichkeiten gesucht, wie sie konservieren können, und kamen halt auf Stiel und Stängel. Einfach eine historische Entwicklung. Und dadurch, dass sie nicht völkergewandert sind, hat sich das dort bewahrt und hat sich dann praktisch so in östlichen Rauf bis ins Friaul hinein ergeben. Und auf unserer Seite hat man halt mit Schwefel und Holz gearbeitet. Da ist nichts besser oder schlechter, sondern das sind einfach tatsächlich Kulturkreise, Zufälle.
Ja, aber wenn ich nach Österreich gehe, treffe ich viel mehr davon.
Ja, das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass Österreich ein anderes Selbstbewusstsein hat diesbezüglich.
Okay.
Der Skandal, den wir heute immer noch im Laden um die Ohren gehauen kriegen, obwohl er 20 Jahre her ist, hat dort, glaube ich, sehr viel mehr bewirkt als bei uns. Bei uns ist es sehr homogen. Wir haben eine andere Qualitätsprüfung, die sehr darauf achtet, ne, das wirst du jetzt sehen, wenn du deine Gespräche empfangen hast, die da sehr, sagen wir mal, relativ eng in den letzten 25 Jahren gearbeitet haben. Der deutsche Wein ist ja erst seit 2000 salonfähig geworden weltweit. Österreich hat es schon vorher hinter sich und hat deswegen da einfach auch eine andere Entwicklung hinter sich. Und sie sind unmittelbar Nachbarn an den Osten. Und diese ganze Maischevergärung hat nun mal so einen östlichen Touch und kam darüber zu uns. Und
so wie Norditalien auch.
Ne? Wie Norditalien, ne? Genau. So, zumindest sehe ich das so als Ost-West-Historie in gewisser Weise. Und bei uns hat man halt zunächst mal versucht, technisch gute Weine zu machen. Ne? Und dann, ich will jetzt hier keinem deutschen Winzer irgendwie wehtun, aber für mich ist so der Blick über den Tellerrand, der hat bei uns gefehlt. Dadurch, dass sie dann relativ schnell erfolgreich waren, gutes Geld verdient haben, war keine Notwendigkeit. Den Weinbaugebieten geht es zu gut, in St. Franken geht es immer zu gut. Die haben ein relativ hohes Preisniveau. Du musst leiden, damit du etwas tust. Siehe Rheinhessen. Rheinhessen ist wie, ne, Phönix aus der Asche entstanden. Und denen geht es heute so gut, dass da keine Notwendigkeit entsteht. Ich halte es allerdings auch jetzt tatsächlich für die Fragilität unserer Rebsorten ein bisschen für schwierig, jetzt hier mit Amphoren zu arbeiten. Der Manfred Rothe hier bei uns in Franken macht es ja sehr konsequent und das Ergebnis ist erstaunlich. Ich denke, dass der Silvaner als relativ dickschalige Rebsorte sich für sowas sehr gut eignet. Gerade so die ganze Maischevergärung ist sehr interessant in Franken. Wirst du ja sehen morgen oder die nächsten Tage. Aber ich denke, das ist einfach... Was wir bräuchten, wäre eine offenere Szene mit selbstbewussteren Winzern, die persönlichere Weine machen. Wie auch immer. Aber jetzt tatsächlich den schmeckbaren Einfluss einer Amphore, das halte ich für ein bisschen verbogen.
Ja,
das mag in jeder Region ein, zwei geben. Ne? Aber ich denke, dass man aus der Naturweinwelle oder aus dieser Orange-Weinöffnung des Marktes durchaus eine ziemlich radikale Veränderung des deutschen Weines in den nächsten 20 Jahren erleben werden. Er wird offener werden, er wird experimenteller werden, er wird vielfältiger werden, denke ich. Nicht mehr so technisch orientiert. Wir Deutsche sind Zahlenleute, wir sind Techniker. Und so haben die Weine die letzten Jahre geschmeckt. Aber ich sehe eigentlich schon sehr viel Beschäftigung, gerade mit Maischevergärung, durch gesündere Trauben, durch Bio-Weinbau, durch schonenderen Ausbau, dass da die Weine tatsächlich individualistischer werden. Es ist auch interessant, wenn du den georgischen Weinbau anschaust, man darf da gar nicht die Viticultur, die wir haben, darauf ansetzen. Das ist ja der Witz dran. Die Georgier haben ja immer Mischkulturen gehabt. Der Wein war Standort neben Tomaten. Das war also ein scheiß Weinbau sozusagen, mit Niedrig-BH und unreifen Trauben. Und die hast du sozusagen durch Maischegärung physisch, den hast du durch Maischegärung physisch mehr Stoff vermittelt. Die sie nicht durch Reife hatten, weil die Reife gefehlt hat, weil sie einfach praktisch, ich war ja bei über 120 so kleinen Familienbetrieben in Georgien und habe mir die angeschaut und das war eben hochinteressant und die hatten praktisch alle Trauben, die wir als vielleicht gerade mal reif, typische 2013er Trauben. Ja, das sind keine voll ausgereiften Trauben, weil sie die Vitikultur, wie wir gar nicht haben, da gibt es keinen Drahtrahmen, sondern das wächst an Bäumen hoch, zwischen Apfeln und so. Und jeder macht für sich so kleine Mengen Wein und die kommen dann in 300 bis 3000 Liter Amphoren und die erhalten Struktur durch die Schalen, nicht durch die Reife. Und das macht dann auch Sinn, weil du niedrige pH-Werte hast, damit sind die Weine stabil. Und in Kachetien wird länger eingemeischt, im Süden weniger. Es wird ein bisschen geschwefelt, wenn man glaubt, die Weine wären nicht geschwefelt, ist falsch, die sind alle geschwefelt. Aber du kriegst die Struktur eher durch die Schale als durch die Reife. Und wir hier sind traubenorientiert, weniger ausbauorientiert. Unsere Weine erhalten Struktur durch eine gewisse Reife. Und wenn du mal dann zurückgehst, so Weine aus den 30er Jahren probierst oder aus den 20er Jahren, wo dann mit Traubenmühlen gearbeitet wurde, da hast du dann plötzlich wieder die Phenolik, die Weine konserviert, weil sie ja praktisch abends erst mit dem Pferdefuhrwerk wieder nach Hause kamen, dann schon auf der Maische standen. Und da schließt sich dann wieder so ein gewisser Kreis, aber eben nicht in Amphore, sondern im Holzfass mit einer Phenolik. Und die Phenolik ist, glaube ich, dann das Bindeglied. Und das können wir mit Holz genauso. Ich denke, dass wir dass das, was wir an 70er, 80er, 90er Jahren an Weißwein erlebt haben, ja nur eine Nanosekunde der Weingeschichte ist und nicht gerade die schönste. Mhm. Ja, also das war eher ein Zerrbild des deutschen Weines. Und deswegen sage ich ja, ist Reife so wichtig und die Beschäftigung mit Historie, wenn du zurückgehst. Ich hatte die Gelegenheit, neulich mal so eine Probe zu machen, 1872 bis 2012. Wenn du das aus einem einzigen Weingut, wenn du diese Weine mal zusammensetzt, kannst du genau eine Kurve der Phenolik legen, die dann in den 60ern abbricht. Mhm. Und das ist, glaube ich, schon wichtig zu wissen, wie Weine ausgebaut wurden. Und wir kommen eigentlich wieder radikal anders, Radix, die Wurzel, zurück zu dem, was wir in den 30er, 40er, 50er Jahren als untechnische Zeiten hatten. Ich glaube, wir nähern uns da an, nur mit dem Wissen um die Technik der 60er, 70er, wo wir gelernt haben, wie wir bessere Trauben machen, bessere Technik. Die Weine werden reiner, aber sie werden wieder komplexer mit dem Wissen um die Vergangenheit. Mhm. Also für mich schließt sich da einfach im Augenblick wieder ein Kreis. Und ich sehe da eigentlich eine sehr spannende Entwicklung für die Zukunft, gerade bei den Winzern, die eben auch den Mut haben, da mal neue Wege zu gehen. Schau dir nur die großen Gewächse an, wie die sich verändern in diesen Jahren. Ich halte diese große Gewächs halte ich für eine Leuchtturmfunktion für Deutschland.
Das glaube ich auch.
Weil du eine Eigendefinition von außen zum deutschen Wein bekommst. Ne? Mhm. Weil sich die Weine selbst definieren. Mhm. Und du merkst ja, wenn du dann hinterher liest, was in Wiesbaden probiert war, die internationalen Stimmen variieren, aber die Stilistik ist ziemlich klar, worum es geht. Es ist eben nicht die Technikstilistik. Mhm. Denke ich mal. Und da sind wir, glaube ich, auf einem sehr gesunden Weg. Und irgendwann werden wir das zusammenführen, dass der klassische arrivierte Wein und der Naturwein zusammenfinden in einem Spektrum von spannendem Tellerrandwein.
Wie siehst du den deutschen Spätburgunder? Ich habe irgendwie immer das Gefühl, der muss sich so dagegen wehren, dass er... Also er ist auf der einen Seite, hat er eine enorme Kurve nach oben hingelegt, sodass er irgendwie in Sphären gekommen ist, wo er ständig mit Burgund verglichen wird.
Was ich für einen ganz großen Quatsch halte.
Ja.
Ganz großen Quatsch.
So kann man damit mal aufhören?
Bitte, ja. So wie die deutschen Sekt nicht mit Champagner vergleichen kannst und deutschen Riesling nicht mit Chardonnay.
Ja.
Eins muss man ganz deutlich sagen. Der deutsche Spätburgunder litt natürlich in der Vergangenheit unter dem scheiß Klonmaterial der 70er, 80er, Freiburger und so weiter.
Aber da hat selbst auch der burgundische Pinot drunter gelitten.
Klar, klar. Na, die haben mehr unter Kalifosphat gelitten.
Auch, ja.
aber ich denke mit, eins ist ganz klar, ich halte es für einen ganz großen Fehler, zu versuchen, burgundischen Wein zu machen. Unsere deutschen Weine haben immer mehr Frucht. Das ist auch unser Goût National. Wenn du die Franzosen anguckst, die mögen erdige Aromen. Mhm. Die riechen nicht im Wein. Da kann der Wein riechen, wie er will. Das ist denen völlig wurscht. Bei uns muss ein Wein Frucht haben. Unsere Weine waren zu Beginn sehr süß, die Spätburgunder. Sie werden jetzt deutlich trockener, finde ich. Mhm. Nicht süß im Sinne von Zucker, sondern von Machart.
Von süßer
Frucht. Von Präzision.
Von süßreifer Frucht.
Von süßreifer Frucht. Mhm. Also Vergärungstemperatur runter, keine und so weiter. Ne? Keine Mosterhitzung mehr. Ich denke, dass wir zu einer ganz selbstbewussten eigenen Stilistik deutscher Spätburgunder kommen. Und die wird immer etwas süßer sein, einfach in der Typizität, als Burgund. Mhm. Technisch gesehen sind die Weine zum Teil schon besser als Burgund. Ich stehe mit Burgund auf Kriegsfuß. Ich halte Burgund für eine ganz fragwürdige Region. Das ist die von mir vielleicht meist bereiste und am wenigsten geführte. Ich glaube, dass das der unkritischste Weinhandel ist, der da arbeitet. Natürlich ist ein großer Burgunder.
Immer noch, aber es hat sich schon auch wieder verändert.
Es hat sich deutlich verändert. Im Augenblick ist die gleiche Revolution wie in der Champagne, aber bis vor wenigen Jahren war das so. Da konntest du verkaufen, was du willst. Ich meine, es ist ja nicht umsonst so. Was fragen Hermann Menger danach? Es ist nicht umsonst so, dass die Burgunder sich das deutsche Qualitätsprüfungsmodell gerade geholt haben, weil die Weine in der unteren Liga so katastrophal waren. Mhm. Und der Hermann war da beteiligt, das einzuführen.
Mhm. Okay.
Sagt viel.
Ja.
Und es ist ja auch bezeichnend, wenn du die Kirschessigfliegen-Diskussion anschaust, es gibt ein einziges Weinbaugebiet in ganz Europa, an dem die Kirschessigfliege auf merkwürdige Art und Weise vorbeigeflogen ist, und das ist Burgund.
Und das erklärst du dir wie?
Ich halte mich da raus. Entweder haben die Spintor so flächendeckend gespritzt, dass alles kracht, oder ich weiß es nicht. Also es ist, bei den Wallis war es heftig, jeder hat darüber gesprochen, in Norditalien war es heftig, sogar an der Nahe haben sie sich ein Riesling gekrallt. Und in Burgund ist angeblich nichts passiert. Da ist irgendwas. Also die Burgund ist eine sehr merkwürdige Region, sehr intransparent. Und da gibt es auch jetzt als Händler hast du kaum Chancen des Zugangs sozusagen zu den Winzern auf einer partnerschaftlichen, auf Augenhöhe sozusagen. Sondern du bist darauf angewiesen, was sie dir erzählen. Und ich glaube dir nicht alles. Ja, also alleine diese Geschichte Aufsäuerung, Entsäuerung, Chaptalisieren und so weiter und so fort, das wird dort so systematisch und so schmerzfrei betrieben. Was du merkst an den wenigen Leuten, die es nicht tun und die dann mit relativ leichten Weinen rauskommen in Jahrgängen, wo man leichte Weine gemacht hat und drumherum ist alles 13,5. Ne, das ist so eine Geschichte, die mich ein wenig, ja, weiß nicht. Und es gibt ja in den Randgebieten Leute, die sehr wohl tolle Weine machen. Nimm Beaujolais, nimm Macon, nimm ne, die ganze Ecken, wo gerade in den Randgebieten mächtig viel passiert. Das gehört für mich zur Transparenz. Ich möchte meinen Kunden klar sagen können, wir nehmen jetzt noch zum Beispiel Schönungsmittel mit auf. Es geht jetzt gerade ein Brief raus an alle Winzer. Ich möchte eigentlich von allen wissen, worum wird geschönt. Das ist für mich ein wichtiger Punkt. Und das, warum soll der Winzer nicht ganz klar sagen, du, ich habe da halt eine Kohleschönung machen müssen, ja, Jahrgang 2014 war scheiße. Und dann kann ich doch dem Kunden sagen, pass auf, deswegen habe ich den Jahrgang 2014 auch so seziert bei mir auf der Website. Und ich fand es auch toll, was von Winzerseite kam. Es ist zum ersten Mal ein Jahrgang, der öffentlich gemacht wurde, wo Winzer gesagt haben, es war schwierig, um diesem scheiß Jubel vorwegzukommen. Ja, sondern zu sagen, Mensch, war halt ein schwieriges Jahr und das, was rausgekommen ist, das Optimum, was wir machen konnten. Punkt. Und damit kann alle, kann jeder leben, jeder versteht es ein wenig und es wird wieder ein Stück transparenter.
Auch zum Beispiel eine schöne Einrichtung bei Dirk Würz, dass er
fand ich klasse, ne?
Winzer sammelt.
Absolut.
Die ja. schon mal in der Lese einen genau. Zwischenstand geben, wo du wirklich sagen
so wird okay, ein Jahrgang
okay, transparent. Da sieht's gerade aus. Genau. Ja, das ist schon.
Da das hat der Kunde ein Anrecht drauf, ja. statt nicht schon wieder den x-ten Jahrhundertjahrgang. Ne, sondern tatsächlich mal nicht über den, ich würde den Jahrgang überhaupt als Qualitätskriterium komplett rausnehmen, ein Weinhandel. Wir dürfen über Jahrgänge nicht mehr sprechen, sondern wir müssen Jahrgänge transparent machen und müssen sagen, pass auf, das war ein warmes Jahr, das war ein kaltes Jahr, das war wie 2013 der erste Jahrgang in der Geschichte des modernen Weines, der nicht mit der Sonne groß geworden ist, sondern mit Photosynthese. Ja, und schon kannst du ganz viel erklären, geschmacklich. Und der Kunde hat eine Vorstellung davon. Es wäre doch eine schöne Lösung.
Das wäre eine schöne Lösung. Da muss aber wirklich auch der Weinhändler das genau wissen. Ne?
Der muss das wissen. Naja, das und der, zum Beispiel, ich arbeite eng mit Barry Brothers zusammen, Jasper ja. Morris, mein ja. Burgunderfreund. Wir kennen uns seit 25 Jahren. Und mein Programm ist doch nicht auf meinem Mist gewachsen. Mein Programm wächst auf dem Mist von Empfehlungen. So wie ich dem Jasper ja. Weine empfehle, ne, so empfiehlt er mir was. Ja. Wir reisen gelegentlich zusammen, treffen uns irgendwo. Und ich bin Spezialist dafür und dafür. Aber er hat wieder was entdeckt, ruft mich an und sagt, du, guck mal, wäre das was für dich? Oder der Martin Schwarz von Martell in der Schweiz und so. Wir haben so ein Netzwerk international, das ich halt auch jetzt mal meinen kalifornischen Wein bediene, weil Barry Brothers kauft seine Kalifornien bei uns und Martell auch. Und auf die Art und Weise ist international ein Netzwerk entstanden, gar nicht national, weil du mich nach meinen Kollegen gefragt hast. Ich habe viel mehr Kontakt zu den internationalen Kollegen, Christopher Moyes, du Norwegen und so weiter. Und wir handeln miteinander. Und wenn der Winzer X in Deutschland sagt, du, ich hätte gerne einen Importeur in Norwegen, dann frage ich meinen norwegischen Freund und sage, du, hast du Platz für das? Ne, und umgekehrt ist er Spezialist für Norditalien. Wenn er irgendwas entdeckt, schickt er mir eine Mail und sagt, guck dir bitte mal den Betrieb an, halte dich für spannend, ich fahre hin, wir gucken uns das an. Ne, und das ist so, so wächst dann auch unser Sortiment, weil du kannst nicht an allen Fronten gleichzeitig gut sein, nee. Ne, sondern du holst dir dann das da und da und da. Und so entsteht es. Ne, das ist, und das halte ich, das wäre schön, wenn wir das in Deutschland auch hätten.
Ne? Wie bist du zum Kalifornien-Spezialisten geworden?
Indem ich 1985 rübergefahren bin. Es war ganz einfach. 83er, warte mal, wo war das? Winexpo. Es gab eine Winexpo, die war sowas von heiß und da gab es keine Klimaanlagen. Und dann habe ich mir zu meiner Frau gesagt, du, wir gucken uns jetzt einfach mal die Kalifornien an. Und da standen so ganz coole Typen hinter ihren Ständen, wollten nichts verkaufen. Alle anderen haben einen angekrapscht und wollten die unten das Auge drücken. Und wir haben uns in aller Ruhe durch diesen Pavillon gesoffen und fanden die Weine spannend. Dann habe ich zu meiner Frau gesagt, du, nächstes Jahr fahren wir dahin und sind losgefahren. Haben uns Fahrräder im Napa Valley gemietet, ohne jeden Plan, und sind losgefahren. Und kamen, wie die Fügung des Schicksals das so will, justament in eine Tagung der Family Winemakers of Napa Valley. Die haben uns eingeladen, wir haben uns da hingesetzt und ich habe mit großen Augen, so ein langer Tisch wie hier, und ich habe mit großen Augen zugehört, da saßen 60, 70 Winzer, alle haben sie Cabernet Sauvignon gemacht und sprechen ganz deutlich über ihre Gärfehler und über ihre Probleme im Keller und ob kannst du mir die Maschine leihen und so weiter. Und dann haben sie hinterher eine Verkostung gemacht, zu der wir auch durch Zufall, wir waren einfach in diesem Restaurant, in dem diese Tagung stattfand, hat man uns einfach eingeladen. Ach, du bist ein Händler aus Deutschland, komm, setz dich hin. Ich habe damals 1985 wirklich nicht viel von meinem verstanden.
Und, aber du warst schon Händler.
Ich war schon Händler, 78. Und haben uns da hingesetzt und dann habe ich eine Verkostung erlebt, wie ich sie in Deutschland noch nie erlebt habe. Und zwar haben die Weine technisch verkostet, aber überhaupt nicht darüber gesprochen, der Wein ist schlecht und das ist der Beste, sondern sie haben gesagt, oh toll, das ist aber spannend, was hat denn der falsch gemacht? Ja, also ein Herangehen, wie wir das in Europa gar nicht kannten. Mhm. Sondern bei uns geht es immer um das Beste oder das Schlechteste oder irgendwas. Und keiner der Kollegen wurde irgendwie desavouiert, sondern man hat einfach gesagt, du hast ja zu warm vergoren oder irgendwie sowas. Ja, so ganz. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, das möchte ich auch können. Daraus entstand das. Und dann von da an bin ich jedes Jahr mindestens zweimal rübergefahren. Dann habe ich in 1988 meine Firma gegründet, drüben als Export Company. Und dann haben wir sehr schnell über 30 Betriebe in alle Welt vertrieben. Ich konnte die auf eine einzige Rechnung schreiben, habe mir halt die ganzen Exportgebühren gespart und so weiter. Und so ist dann eine relativ große Firma entstanden, die halt heute in 37 Länder exportiert und da einen großen Pool hat von 36 bis 40 Weingütern. Und ich habe.
Er heißt wie?
California Terroirs. Erscheint hier gar nicht, aber gibt es da drüben und die deutschen Händler kennen sie auch. Wir liefern auch Heiner Lobenberg und einige Kollegen. Aber das Tolle war eben, ich kam dort, ausgerechnet dort, in Berührung mit den ersten spontan vergorenen Weinen, mit Weingütern, die mit Schwerkraft gebaut waren, ohne Pumpen, die Open-Top-Fermenter waren, ja, also die Open-Top-Vergoren haben, von Hand, Punchdown von Hand gemacht haben. 1,5 Volumenprozent Veratmung durch offene Gärung und alles. Und das wurde alles besprochen. Da gab es keine Geheimnisse, sondern du standst da und hast gesagt, warum machst du das? Habe ich ja noch nie gesehen vorher. Wird dir erklärt. Mhm. Ja? Dann die Batonnage im Chardonnay habe ich dort kennengelernt, nicht in Burgund. Sie wurde mir dort erklärt. Mhm. Und diese ganzen Begriffe, das war eine völlige Transparenz. Das hat dir jeder alles erzählt. Mhm. Ja? Oder dann die Brettprobleme, Brettanomyses in den 80er Jahren, Ende 88, 89. Da wurde offen drüber diskutiert. Ne? Und dann hat man gesagt, du, ich muss jetzt alle Fässer rausschmeißen, muss alles schwefeln, das funktioniert so nicht. Ne? Und bei uns hat man vom Brett gar nicht gesprochen, kannte man gar nicht, sondern Haute-Brionne hat halt gestunken wie ein nasser Hund. Mhm. Und Parker hat gesagt, es gehört so. Und die hatten das längst als bakteriologisches Problem erkannt. Mhm. Ne? Und das und da, so überhaupt, muss ich sagen, das ganze Herangehen an Wein verdanke ich meinen Amerikanern. Klingt verrückt.
Klingt verrückt, ja.
Klingt verrückt. Aber das war diese sehr offene Kommunikation, die da drüben stattfand, technischer Art, weinbaulicher Art. Und das ist schon ein bisschen schade zu sehen, wie wir jetzt gerade die wieder weinbaulich überholen. Mhm. Da sind sie jetzt gerade wieder zurück. Mhm. Weil sie einfach tatsächlich die Böden nicht haben. Die haben die Mexikaner, die wahnsinnig gute Arbeiter sind, aber halt doch ein bisschen technikhörig sind. Und bei uns geht das alles gerade sehr massiv in die Weinberge zurück und wir haben halt andere Böden. Da drüben ist halt alles klimagesteuert. Mhm. Sie entdecken zwar im Napa Valley gerade, dass sie irre Bodenformationen haben und ich denke, das werde ich unter der Erde liegen, aber dann wird Napa wird dann irgendwann in 30, 40 Jahren sicher so eine Art Burgund werden. Total diversifiziert.
Wird es nicht zu heiß sein irgendwann?
Nö, glaube ich nicht. Aber so kam ich tatsächlich über die Amis zu unserem Konzept. Also das Wein radikal anders ist, hat letztlich seinen Ursprung in Amerika. Das ist verrückt, ne?
Das ist verrückt, ja. Letzter Punkt noch, du sagst, du kannst ein halbes Jahr eigentlich, wenn es Sinn macht, irgendwie unterwegs sein.
Ja.
Bist du auch, ja?
Ja. Also ich möchte eigentlich alle meine Winzer einmal im Jahr besuchen. Es funktioniert nicht ganz, aber es funktioniert. Zumal alle zwei, drei Jahre auf jeden Fall. Und das ist auch extrem wichtig, weil du natürlich die Trends im Weinberg entscheidend mitbekommst. Ich möchte zum Beispiel weg von Bio, sondern wir werden auf unserer Webseite einfach alle Weinberge fotografieren und dann siehst du, was Sache ist. Mhm. Ja, solche Kriterien vermitteln. Mhm. Diese Transparenz auch optisch darstellen. Mhm. Gar nicht mehr über irgendwelche ideologischen Diskussionen führen, sondern ich halte die Bio-Bewegung für eine Katastrophe gerade. Sie geht echt in die Sackgasse und ist letztlich eine Verbrauchertäuschung. Und der nächste Skandal, der kommt, wird ein Bio-Wein-Skandal. Und dann müssen wir gewappnet sein, indem wir diese Transparenz leisten, die der Biomarkt nicht leisten will, offensichtlich. Und ich denke, da hat der Handel eine ganz wichtige Funktion. Ich glaube, wirklich ein Appell an meine Kollegen, Transparenz, Transparenz, Transparenz durch Kompetenz. Sonst schaffen wir das nicht. Ich glaube, das ist ja ganz toll, wenn du dir diese ganzen neuen Foodcamp-Geschichten anschaust und sowas. Ja. Auch eure Blogger, ihr seid heute viel informierter und kompetenter als jeder Printjournalist vor 10 Jahren.
Ja, auf jeden Fall.
Ja? Ja. Mensch, und dann musst du unsere Szene nachziehen. Der Handel zieht aber im Augenblick nicht nach. Oder nicht? Ich beobachte das sehr genau und ich finde es faszinierend, wie diese ganzen Foodblogs auf der Welt entstehen, die hochkompetent sind, die sich mit Herstellung beschäftigen, mit Qualitätskriterien beschäftigen und ausgerechnet unsere Branche
mit Transparenz beschäftigen.
Transparenz beschäftigen. Und gerade unsere Branche verschläft es.
Ja, und deswegen nenne ich im Prinzip, also wenn ich die Händler suche, wo ich die Weine kaufe, für mich persönlich oder für Podcasts oder was auch immer, dann ist es eine Handvoll Händler. Das ist ja eigentlich bitter.
Ne? Das ist bitter.
Das ist wirklich bitter.
Das ist schade.
Das ist schade. Es gibt noch so ein paar, ein bisschen drumherum, aber eigentlich ist es eine gute Handvoll oder zwei Handvoll.
Und dabei ist es doch eine enorme Chance in der Nische, genau mit dieser Transparenz letztlich die Barrieren, die wir aufgebaut haben, als elitäre Weinhändler abzureißen und die Leute an die Hand zu nehmen und ihnen die Qualitätskriterien von Auge zu Auge vermitteln zu können. Mhm. Sie sind ja verständlich. Mhm. Ich kann Bio weg von der Ideologie ganz simpel ins Glas runterbrechen. Mhm. Ich denke, diese Transparenz müssen wir leisten. Das ist das, was wir von der Blogger-Szene jetzt im Food-Bereich und im Weinbereich lernen können, im Handel. Tatsächlich diese Transparenz auch zu kommunizieren, vielleicht sogar gemeinsam. Da sehe ich eine ganz große Chance drin für die Zukunft. Mhm. Letztlich eine Synergie, die dem Kunden massiv dient. Und das weg von einer extremen Spezialisierung auch in die Breite. Es wird noch ein bisschen dauern, jetzt gehen erstmal die großen Vorkoster in die Breite und dann hinterher wir.
Martin, vielen Dank für das Gespräch.
Alles klar.